Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Willst du noch ein Stückchen Wasser trinken erstmal?
Das wäre nett, dann kann ein bisschen Hektik hier gewesen. Aber ist kein Wasser, ich trinke einen Schluck Tee.
Aber hast du schon, in der Zeit stelle ich dir einfach schon mal die Frage, ja. Hast du die neue Sound Recording-Ausgabe schon bekommen?
Nein, habe ich nicht. Also nee. Gestern war sie so noch nicht da, ich habe heute noch nicht in den Briefkasten geguckt.
Ich finde, die sieht richtig gut aus.
Ja, also zeig mal gerade.
Das Thema Sounddesign.
Da steht Neues drauf.
Ja, da wird nämlich erklärt, wie man aus Neues richtig geile Sounds bastelt. Und du bist ja auch so der neues Typ. Du hast auch mal so ein Sounddesign-Tutorial gemacht.
Ja, in der nächsten Thema Ausgabe dann, wie man aus Düsseldorf richtig geile Sounds macht, oder?
Wie man aus Düsseldorf sein? Verstehe ich nicht. Nee. Ach so, oh Gott. Oh mein Gott. Neues ist ein Stadtteil aus Düsseldorf, von Düsseldorf, ne? Deshalb.
Ja. Ich glaube, die Neusser würden nicht dafür lynchen, aber.
Düsseldorf ist ja bei mir sowieso als Haie-Fan und Kölner nicht so angesagt. Genau, aber was gibt's noch? Also es ist ein riesiges Sounddesign-Special geworden. Es gibt Sounddesign-Tutorials, wie man in Logic Pro coole Sounds baut, wie man auch mit Modular-Synthesizern abgeht. Also da ist ja ein Feld. Klaus, hast du dein Setup mal ausprobiert jetzt mittlerweile?
Da steht noch so viel unangetastet da hinten rum. Ich komme einfach gerade zu nichts. Also
wie gesagt, alle anderen. Hast du also einfach nur auf deine Tapete gemalt?
Es geht nur um die Optik. Es geht immer nur um die Optik.
Genau.
Es ist alles nur Schein.
Wie gesagt, wir haben dann noch ein Special über Prince. Wir haben noch ein Interview mit Monolake und viele, viele weitere richtig gute Artikel. Ich finde es eine richtig geile Ausgabe geworden. Alle Infos findet ihr natürlich auf soundandrecording.de/shop. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, oder?
Machen wir das.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe Nummer 234. Hallo an alle. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Und ich begrüße wie immer meinen Santa Monica Beach-Kollegen Klaus Beetz.
Und ich mit dem Nicht-Düsseldorfer Marc Bohn.
Ja. Und wir begrüßen heute bei uns im Podcast Mastering Engineer Andreas Balaskas. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist.
Hallo Klaus, hallo Marc.
Hi.
Schön, dass ich da sein kann.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Du stehst schon lange auf der Wunschliste unserer Hörer und Hörerinnen und dann hatte ich dich auf der Superbooth gesehen und dann dachte ich, hau dich einfach mal direkt an und frag, ob du nicht mal Lust hast, dabei zu sein. Du hast glücklicherweise Ja gesagt und wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute dabei bist und mit uns über die Entwicklung von Audio-Tools sprichst. Also es geht hauptsächlich um den Dynaq von Masterlab, also deiner Brand, sage ich jetzt einfach mal. Wir sprechen über die Entwicklung, aber halt auch natürlich über den Einsatz und vor allem die Anwendung im Mastering und gehen dann auch nochmal auf jeden Fall auf deine Arbeit ein als Mastering-Engineer. Und wenn ihr da draußen dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf den einzelnen Plattformen stellen. Und genau, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und ich frage dich, Andreas, du bist ja streamingmäßig, bist du ja auch erfahren, ne?
Ja, ich finde es total super. Heute sitze ich quasi mal auf der anderen Seite des Sofas, oder wie man ja sagt, des Bildschirms. Normalerweise bin ich ja der Moderator, der dumm herum quatscht oder so. Ja, ich freue mich. Ich habe vor einigen Jahren halt einfach so ein bisschen das YouTube für mich entdeckt, um aufzuklären und natürlich auch um hauptsächlich eben Livestreams zu machen, die mit Zuschauerbeteiligung funktionieren sollten. Das war so die Idee. Also einfach, dass Leute direkt interagieren können und Fragen stellen können, die auch dann direkt beantwortet werden. Das war cool. Ging eine ganze Zeit lang, hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich muss gestehen, dass seit Corona ist es ein bisschen eingeschlafen, weil es gibt so viel Zeug und mittlerweile, man kann gar nicht mehr alles gucken, was man gerne gucken möchte.
Mhm, das stimmt.
Aber ja, heute bin ich bei euch.
Das war der Night Talk, hieß das, glaube ich, ne? Night Talk?
Genau.
Oder Academy Night Talk. Das heißt, du machst den im Moment nicht mehr oder machst du nur weniger?
Ja, aber nicht mehr so regelmäßig. Also früher war das ja wirklich so montags 22 Uhr knallhart, ging das jeden Montag online. Und ich habe, ja, das ist einfach, ihr kennt das, also das erfordert schon immer eine gewisse Vorbereitung auch. Dann braucht man eben auch Gäste, die man dazu einladen möchte und die Themen. Und ja, das ist einfach Aufwand und den zeitlichen Rahmen habe ich jetzt einfach nicht, momentan ja. nicht.
Ja, ich kann das nachempfinden, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich jetzt dadurch, dass wir alle 2 Wochen an den Start gehen, nicht mehr wöchentlich, auch für mich wesentlich entspannter, muss ich sagen.
Und das stimmt.
Der Content wird dadurch eigentlich meiner Meinung nach noch besser. Aber kommen wir nochmal zu dir. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du eigentlich auch live unterwegs bist. Das wusste ich gar nicht, weil ich kannte dich jetzt nur als Mastering-Engineer. Aber erzähl mal, bist du noch viel live unterwegs?
Nein, viel bin ich nicht mehr live unterwegs. Aber ich komme natürlich daher. Also ich bin ja seit über 40 Jahren in dem Business und habe natürlich zwar sowieso, wie ich immer sage, als gescheiterter Musiker angefangen, aber bin sehr schnell hinter das Mischpult gerutscht, weil ich das einfach spannend fand, sowohl bei uns im Proberaum mit Bandmaschine, Vierspurmaschine und so weiter und dann eben auch live und habe da eigentlich ganz, ganz lange mein Geld mitverdient und heute mache ich das auch noch, aber nur noch sehr ausgewählt, sagen wir es mal so. Also ich mache jetzt keine Firmen-Events mehr oder Aktiengesellschaftsveranstaltungen, wo ich irgendwelche Redner laut mache, sondern wenn, dann mache ich FOH oder Monitor im Musikbereich auf Festivals oder so. Aber eben nur noch dezent, sage ich mal. Einfach aus dem Grund, ich reise nicht so gerne zu Gigs, sagen wir es mal so. Mhm. Ich reise sehr gerne, aber um des Reisens willen, also in ferne Länder, aber nicht jetzt quer durch die Republik im Tourbus und weiß dann nach 5 Tagen nicht mehr, in welcher Stadt ich gerade bin. So, da habe ich alles hinter mir, da muss ich nicht mehr machen.
Okay. Aber du warst ja auch viel mit Tangerine Dream unterwegs. Aber was machst du jetzt aktuell?
Was meinst du jetzt, live?
Also aktuell hast du dich auf Mastering speziell fokussiert oder?
Mastering ist mein absolutes Hauptfeld, ganz klar. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren dabei. Also dieses Jahr ist 30-jähriges Jubiläum, 1995 angefangen, die erste Rechnung geschrieben, das erste Logo entwickelt und also das ist nach wie vor mein Hauptfeld. Stereo-Mastering, Stem-Mastering, natürlich mittlerweile eben auch Dolby Atmos. Da geht es schon wieder zurück so ein bisschen in Richtung Mischung. Ja, also man hat da wieder mehr Möglichkeiten. Ich mische auch wirklich Tracks für einige Produzenten, die mir dann eben schon eine Reihe, vorproduzierter Stems anbietet. Und dann wird es gemischt von mir und dann natürlich auch gemastert. Alles, was sich darum gruppiert, gehört natürlich zum Job irgendwie. Ganz egal, was es ist, ob das jetzt Klassik ist, ob das House ist, ob das Schlager ist. Ich mache viel Schlager zurzeit. Also das hat sich irgendwie so eingebürgert, sage ich mal. Und alles, was rund ums Audio.
Okay. Bevor wir jetzt dann vielleicht auf den Dynacue auch genauer eingehen, erzähl mal, wie kam es dann überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du möchtest gerne ein Plugin entwickeln?
Ich muss gestehen, es ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich bin, das muss 2018 gewesen sein, von André Dubke kontaktiert worden. Der hatte da so eine grobe Idee. Er kam dann hier vorbei und hat mir dann, ich glaube, das war damals Studio One, hatte da sowas gebaut mit verschiedenen Kanälen und ein paar Prozessoren und so und hat mich gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass man damit was Sinnvolles gestalten kann, was Sinnvolles machen kann? Und dann haben wir da so überlegt und haben das dann weiterentwickelt und es kam eben dazu, dass wir das Produkt dann irgendwann mit Hilfe von Thomas Rehag, dem Programmierer, zu dritt auf den Markt gebracht haben, ich glaube 2019 müsste das dann gewesen sein, ist Dynar QV1 auf den Markt gekommen. Und André hat sich dann, ich glaube 2020, wenn ich mich nicht recht entsinne, ist auch schon wieder so lange her, dann aus dem Projekt verabschiedet, weil er in neue Sphären gegangen ist, neue Interessen verfolgt, und Thomas und ich haben das Projekt dann halt weiterverfolgt. Und mittlerweile ist es halt so, ich bin der sogenannte Product Owner. Ich mache im Prinzip alles von der Erweiterung der Idee, neue Features einbauen, neue Anwendungsgebiete damit erschließen, Erweiterung der grafischen Oberfläche, Webdesign, eigentlich quasi alles Support. Im Moment ist ja quasi gerade ein Sale draußen. Das heißt, da läuft natürlich auch einiges an Support. Ich mache im Prinzip alles bis auf das Programmieren. Programmieren macht Thomas bei uns, und ich stichel ihn immer an, die Ideen, die ich da so habe, da einzubauen, und er bremst dann immer, und naja. Prinzipiell ist es ein Side-Project, aber ich selber benutze es andauernd, sowohl im Mixing wie auch im Mastering. Okay. Und man sollte sich das angucken.
Ich habe ein Audioproblem. Ich weiß nicht, knackse ich noch?
Nee, jetzt gerade nicht mehr.
Bin ich laut?
Ja.
Genau, da müsstest du mich nochmal ein bisschen runterpegeln.
Ich habe leiser geregelt, ja.
Weil irgendwie, ich habe super viel Probleme im Moment mit meinem Thunderbolt-Anschluss, an dem mein Universal Audio Apollo X8 hängt. Und irgendwie verabschiedet sich das die ganze Zeit. Und dann knackse ich scheinbar. Aber ist ja, das Apollo springt, also komisch, dass der Sound dann trotzdem noch rauskommt.
Ja. Technik, die begeistert. Da siehst du mal, wie gut Thunderbolt ist. Geht sogar, ne, wenn das Kabel nicht mehr will, dann hüpft der Sound immer noch durch die Luft.
Ja, jetzt kann ich mich auch nochmal leiser machen auf meinem Kopfhörer, weil wir fliegen gerade die Ohren weg.
Das wäre nicht so gut.
Genau, also wenn wir jetzt mal ins Thema einsteigen, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich der Dynar Q?
Der Name lässt es nicht wirklich erkennen. Es ist natürlich im Prinzip ein Prozessor, mit dem man auch EQen kann. Aber zu allervorderst macht Dynar Q Folgendes. Du hast eine Dynamic Section, mit der du einen Split erzeugst. Das heißt, du hast einen Threshold, und alles, was über diesem Threshold liegt, geht in eine Prozesskette, und alles, was unter dem Threshold liegt, geht in eine zweite Prozesskette. Wir nennen das Above and Below, also über und unter dem Threshold. Und die Prozessketten sind also gleich aufgebaut, haben jeweils ein Fünfband-EQ, eine Saturation mit verschiedenen Saturation-Möglichkeiten, Modis, die man auch noch modifizieren kann, Stereo-Basisbreite, ein Panner. Und das heißt, klar, vom ersten Eindruck denkt man dann immer, ja, ich kann jetzt also zum Beispiel die Transienten gegen diese Sustain-Signale zum Beispiel anders EQen. Das ist eine Geschichte. Allerdings ist die Dynamic Section ist zwar sehr standardmäßig aufgebaut, man kennt das, es gibt einen Attack, einen Release, ein Ratio, wir haben auch einen Look-Ahead, kann ich damit sehr unterschiedliche Dinge splitten sozusagen. Ich muss kein Transient sein, der nach oben geht, das könnte rein theoretisch auch, ich sage mal im Extremfall, 100 Millisekunden nach dem Transienten erst der Split entstehen durch, durch unsere Looker, oder vorher durch einen Looker-Head, ja. Mhm. Also je nachdem, wenn ich den Attack hochschreibe, dann passiert es später. Wenn ich ihn runternehme, schneller. Wenn ich den Looker-Head einsetze, dann kann es sogar vorher passieren. Diese ganze Split-Geschichte ermöglicht also wirklich die verschiedensten Prozessgeschichten. Also Was ich im Mastering ganz oft mache, ist, dass ich den Low-Level-Bereich, nenne ich den jetzt, also den Below-Bereich, dass ich den zum Beispiel mit einer Tube-Saturation etwas anreichere. Mhm. Und dadurch einfach harmonische erzeuge. Wenn jetzt aber das Signal lauter wird, dann setze ich den Threshold so, dass das quasi in das mehr in das Above rutscht und damit dann die Saturation eigentlich rückläufig ist. Also sie wird weniger. Das kann man zum Beispiel auch extrem gut bei Basssignalen einsetzen. Da kann ich zum Beispiel wirklich eine harte Saturation einsetzen im Below-Bereich. Wenn aber dann Attacks kommen, ob das jetzt zum Beispiel ein Slap-Bass ist oder irgend sowas, wo wirklich ein harter Attack ist, dann geht der in den Above und dort kann ich saturieren, muss ich aber nicht. Mhm. Das heißt, normalerweise, wenn man irgendein Saturation-Tool hat, dann ist es ja immer so, mehr Pegel, mehr Amplitude, mehr Saturation. Mhm. Ja? Und das ist da, kann ich da umkehren, dieses Prinzip. Wo es auch grandios ist, was wir auch als Rückmeldung immer bekommen, ist bei allen Arten von Vocals, ob das jetzt Sprache ist oder auch eben Gesangsvocals, da kann ich so Dinge machen, dass ich quasi den Low-Level-Bereich zum Beispiel mit einer Tape-Saturation etwas andicke, so, ne? Also sprich einfach stabiler mache. Und dann aber den High-Level-Bereich mit der Tube-Saturation wieder etwas öffne. Und wir haben da so Presets auch teilweise drin, so Vocal, Female Vocal Shaper zum Beispiel. So ist eine ganz typische Geschichte. Den Low-Level-Bereich etwas präsenter gestalten, dann auch vor allem in den oberen Mitten. Ich sage jetzt mal grob zwischen 2 und 5 Kilohertz vielleicht etwas anheben, ja, mhm, für die Strophe. Und sobald es dann in den Chorus geht, das zurücknehmen lassen durch den Split und vielleicht sogar in dem Above ein bisschen die Frequenzen, die dann so ein bisschen Ouch machen, dann auch ein bisschen rausziehen. Und man muss sich das dann so vorstellen, dass das Signal zwischen diesen beiden Ebenen, ich sage immer, das surft so zwischen diesen beiden Ebenen. Das ist jetzt nicht wie ein Gate, das Klick-Klack macht und das Signal von einer Seite auf die andere springt, sondern es surft dazwischen. Es bewegt sich da immer. Und die beiden werden natürlich ja zum Schluss wieder zusammengemischt. Und was dann die Leute manchmal irritiert, ist, wenn sie ein EQ benutzen, und drehen dann da 12 dB rein und denken so, das klingt aber gar nicht wie 12 dB. Ja klar klingt es nicht wie 12 dB, weil es ja immer nur ein Teil des Gesamtsignals ist. Und es ist sehr spannend. Also man kann total crazy Sachen mitmachen, weil wir auch noch separate Outputs haben. Du kannst also diese Above- und Below-Sections auch noch separat rausführen, wenn es deine DAW unterstützt. Einmal mit Processing, auch ohne Processing. Kannst also zum Beispiel nur Teile davon in Hall schicken oder ach, was weiß ich.
Und klingt auf jeden Fall sehr umfangreich.
Damit es richtig doof wird, irgendwie haben wir natürlich auch einen externen Sidechain-Eingang. Da kannst du dann zum Beispiel, also eine Geschichte, die ich sehr gerne mache, ist, ich equalize ein Hallplayback, zum Beispiel im Stem-Mastering, ein Hallplayback so, dass wenn der externe Sidechain ist, dass da ein bisschen Platz gemacht wird für die Vocals. Und schicke dann natürlich den Vocal-Stem in den Sidechain. Und das hilft unheimlich, da eine gewisse Tightness zu machen. Oder du kannst zum Beispiel auch, wenn du es auf den Bass legst, kannst du zwei komplett unterschiedliche Bass-Sounds erzeugen. Du hast ja Above und Below und lässt das dann von der Kick triggern. Also das ist, wenn wir über klassisches Bass-Kick-Sidechaining sprechen, dann denkt jeder natürlich, die Kick, die macht den Bass leiser. Wenn man in der nächsten Stufe sagt man, okay, ich lasse den nicht leiser machen, sondern ich nehme den vielleicht nur den Bassbereich etwas weg, zum Beispiel in einem dynamischen EQ, den ich sidechaine. Jetzt kann man das noch eine Stufe weiter treiben. Ich kann sagen, ich mache zwei komplett verschiedene Bass-Sounds und immer wenn die Kick reinhaut, dann wird quasi der andere Bass-Sound abgerufen, wenn man das so plastisch darstellen will. Also da sind unheimlich viele Möglichkeiten, obwohl, und das haben wir natürlich bewusst gemacht, die Oberfläche eigentlich total aufgeräumt aussieht. Da gibt es nur so und so viele Regler und man muss nicht in Menüs irgendwie rumgucken, sondern ja.
Ja, dachte ich. Ich habe mich auch gerade gefragt, weil die GUI sieht echt übersichtlich aus und ist auch einfach zu bedienen, ne, meiner Meinung nach. Aber genau. Dass dann doch so viele Features dahinter stecken, ist verblüffend.
Ja, wir haben da, ich bin so ein bisschen Ergonomie-Nerd. Also ich möchte gerne Dinge schnell erreichbar haben. Also es nützt mir nichts, wenn ich irgendwie ein UI habe, das total überfrachtet ist mit Reglern, mit Einstellmöglichkeiten, die ich wahrscheinlich sowieso nie nutze, die dann womöglichst auch noch ganz winzig klein sind und nicht skalierbar auf dem Bildschirm. Das ist ja momentan leider so. Ich denke, das hängt auch zum Teil an den Frameworks. Dass dann zwar die Wellenformdarstellung total super skaliert wird, aber die Parameter, die man einstellen will, die sind immer noch irgendwie in Schriftgröße 9 oder so. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also es muss für mich schnell erzeugbar sein, was ich machen will.
Ja. Und wie kam es denn zu dieser Idee? War das was, wo du in der Anwendung gesagt hast, ach, jetzt bräuchte ich ein Tool, was das kann und hast dann gedacht, das bauen wir jetzt?
Nee, wie gesagt, die Idee kam von André und die Anwendungsbereiche, die haben sich so nach und nach erst erschlossen.
Okay.
Zum Teil natürlich auch durch die Erweiterungen, die wir mit V2 und jetzt eben V2.6 reingebaut haben. Wie gesagt, ich benutze es jeden Tag in verschiedensten Konstellationen. Und dadurch entwickelt sich das halt immer weiter. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel dann doch nach vielen Anfragen ein Oversampling eingebaut. Und ich muss gestehen, es hat mich nie gestört, dass es nicht oversampled war die ganze Zeit. Aber jetzt, wo wir es drin haben, denke ich, da gibt es bestimmte Anwendungssachen, die sind nochmal, die reagieren nochmal anders und führen das Konzept nochmal auf den nächsten Level und so. Und so entwickelt sich das halt einfach mit der Zeit. Natürlich durch die Arbeit jetzt im Dolby Atmos ist natürlich der nächste Gedanke, das Ganze irgendwie in Multichannel oder Immersive-Format zu bringen. Und da müssen wir jetzt mal sehen. Das ist natürlich wieder Arbeit, die man da reinstecken muss.
Ja. Ja, ich fand es gestern auch echt inspirierend. Also ich habe es gestern das erste Mal geöffnet und einfach mal rumgespielt und geguckt, okay, was kann ich machen? Und mein erster Anwendungsfall war direkt, das ist total super, um einfach so Dirt Loops zu erzeugen. Also sprich, du möchtest gerne Loops erzeugen, die du halt zusätzlich noch in dein normales Drum-Programming reinschiebst, um halt so ein bisschen Groove und Dreck zu erzeugen. Und wenn du dann einfach halt einen Drum-Loop als Material hast, der aber vollständig gemixt ist, also sprich ein normal klingender Drum-Loop, und den würdest du dann eigentlich effektieren, filtern, verzerren, keine Ahnung was alles, was aber ja immer das komplette Signal betrifft. Und du hast dann diesen Split, wo du sagst, okay, ich kappe mir beispielsweise die Transienten, die möchte ich erhalten, dass die noch schön rauskommen, aber dann eben das Ganze, was in dem Below-Bereich ist, das filter ich hart, dann nehme ich die Tiefen und die Höhen raus. Da schiebe ich ein bisschen in die Sättigung rein, damit das halt wirklich schmutzig klingt. Aber es ist nach wie vor halt sehr, sehr knackig eben, weil der Transient unangetastet bleibt. Das fand ich total super. Es hat super schnell geklappt und hat mir echt Spaß gemacht. Ja.
Also ich bin ehrlich, man könnte das alles mit einer Effektkette auch anderweitig erzeugen, aber es wäre total aufwendig und es wäre auch irgendwann dann total unübersichtlich. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Es ist eigentlich total übersichtlich, es ist einfach, es braucht auch nicht viel CPU. Das muss man auch immer mal so sehen. Ich habe durchaus jetzt ein paar Atmos-Mischungen gemacht. Da habe ich auf Einzelsignalen, ich habe da mal so 20 Stück irgendwie verteilt. Und zwar immer ganz unterschiedliche Einsatzgebiete. Mhm. Man kann es ja auch ganz einfach als Channel benutzen. Mhm. Wenn du quasi Da du die beiden Sections auch solo schalten kannst, kannst du dann einfach eine davon nehmen und kannst sagen, okay, also meistens nennt man die Below. Ich benutze das einfach als EQ, Kompressor, Saturation, Panning, Stereo-Basisbreite. Schöne Anwendung, haben wir auch ein kleines Demo-Beispiel auf der Webseite, ist so eine Gitarre, einfach was ein perkussives Instrument. Mhm. Und du kannst also above und below unterschiedlich pannen. Das heißt, das eine in die linke Ecke, das andere in die rechte Ecke. Und dann wandert das sozusagen und gibt einen ganz total natürlichen Stereo-Effekt, der natürlich auch monokompatibel ist, ganz klar. Mhm. Und also es gibt tausende Anwendungen.
Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie kam es überhaupt dazu? Also du hast erzählt, die Originalidee ist von André Dubke, der kam zu dir hin, hat dir davon berichtet. Mhm. So, jetzt saßt ihr da mit eurer Idee und habt euch gedacht, gut, was machen wir jetzt? Jetzt muss das irgendwie in Software-Jossen werden. Wie machen wir das denn? Ne? Und es gab damals noch keinen ChatGPT, wo du sagst, mach mal deine Q-Code fertig. So. Das heißt, ihr musstet euch wahrscheinlich einen Entwickler suchen, der das Ganze umsetzen kann. Erzähl mal, wie ging das vor sich?
Naja, den Thomas Rehak, den hat André schon mit an Bord geholt, mhm, weil die beiden haben auch schon früher mal, glaube ich, an dem Virus, an irgendeinem Software-Synth gearbeitet, wenn ich mich nicht täusche. Ich hatte mit Thomas auch schon zusammengearbeitet, nämlich für ein anderes Plugin von ihm und der Firma Ploytech namens Aroma. Mhm. Das war so eine Idee, die Markus Meder und ich irgendwann mal entwickelt haben. Und Markus hat die dann sozusagen, Markus Meder von Ploytech hat die dann zum Produkt gebracht und Thomas hat es programmiert. Das ist auch ein Saturator. Die Verwandtschaft zu DynaQ ist natürlich, oder umgekehrt, ist da natürlich dann auch nicht zu leugnen. Und so war das klar, dass Thomas eigentlich der richtige Mann ist, um das zu programmieren, auch effizient, eben nicht, wie du schon sagtest heute mit ChatGPT, schreib mir ein Plugin auf Juice, was natürlich momentan total Usus ist, aber wir wissen natürlich auch, was dabei rauskommt. Und es ist einfach so, wenn man ein Plugin entwickelt und das auf den verschiedensten Plattformen wirklich stabil laufen zu haben, da steckt dann doch schon einiges an Arbeit drin. Ich sage jetzt mal, IQ-Algorithmen sind auch nicht alle gleich. Mhm. Ja, auch wenn sie jetzt Standard digitale EQs sind, ohne analoge Emulation. Aber auch da gibt es Unterschiede. Und ja, wie gesagt, jemand, der in der Richtung einfach Erfahrung hat, ist natürlich dann einfach der passende Mann für die Programmierung. Auf der anderen Seite ist halt jemand, der jetzt ein Mastering-Studio hat mit einer akustisch ausgefeilten Raum, Monitor-Umgebung, kann natürlich dann die Unterschiede auch hören, die dann da entstehen oder die bestimmte Algorithmen dann auch bieten. Mhm. Und so entwickelt sich das halt einfach. Ne? Und dann fängt man an, ein UI zu bauen und die ersten Versuche, die waren sehr überbordend mit Reglern bedient. Da hat man also dann sich so an alten Vorbildern ein bisschen orientiert. Also sprich, da hatte zum Beispiel, könnt ihr euch ja vorstellen, 2 5-Band-EQs, wo jedes Band 3 Parameter hat. Oder 4 eigentlich sogar. Und wenn ich für jeden ein Potentiometer-Reglerknopf irgendwie einbringe, dann hat man irgendwie so eine, oh ja. Ja, dann sieht es so aus wie bei dir.
Ja. Hinten.
da hat man also da so eine riesige UI. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass es auf bestimmten Rechnern einfach überhaupt nicht mehr auf den Bildschirm passt. Ja, also Ich glaube, das war damals, war das irgendwie ein Apple MacBook oder so, oder iBook, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es passte nicht mehr drauf und dann haben wir das komplette Konzept nochmal umgeschmissen und dann habe ich so Scribble-mäßig ein neues UI entworfen, wirklich so auf dem Schmierblatt. Und habe das dann André damals gezeigt und meinte, was meinst du denn da, können wir da in die Richtung gehen? Und dann hat sich das neue UI entwickelt und auch da war es dann wieder so, bis das alles so bedienbar ist, wie man das haben möchte, so, da entwickelt sich das immer weiter. Weißt, dann findet man, ja, es sollte vielleicht doch besser da sein und das besser da, damit es auch verständlich bleibt und so weiter und so weiter.
Mhm. Jetzt gehört ja zu einer professionellen Plugin-Entwicklung, vor allem bei einem Plugin, was man nachher auch verkaufen will, dass man sich mal so ein bisschen auf dem Markt umschaut. Habt ihr das vorher auch gemacht oder habt ihr einfach losgelegt und habt danach dann gesagt, mal gucken, ob es die Leute kaufen?
Naja, beides natürlich. Aber das Problem ist, wenn du auf den Markt guckst, dann kannst du natürlich... Dann siehst du, dass es eigentlich alles schon gibt, was nötig ist. Ja. Eigentlich bringt ja jede DAW schon alles mit, was nötig ist. Also wenn man heute, sag jetzt mal Cubase oder Logic oder wie sie alle heißen, aufmacht, da ist alles drin, was man zur Audioproduktion benötigt. Ja, bis auf vielleicht wirklich einige wenige Spezialisten. Und trotzdem kommt irgendwie jeden Tag eine neue Pultec-Variante raus, eine neue 1176-Variante, eine neue Fairchild-Variante, wie auch immer, ob in Hardware oder in Software. Natürlich ist das alles auch ein Business, das muss man ganz klar sehen. Also die Leute, es gibt die einen, die was herstellen, die anderen, die was kaufen. Und wenn man aber in so ein Projekt geht, dann, also zumindest jetzt für mich und auch für die anderen beiden, ist natürlich schon der kommerzielle Erfolg auch irgendwo potenziell ein Antrieb. Aber man muss natürlich heute auch wirklich sich eingestehen, dass nur weil du eine ganz coole Idee hast und ein Produkt hast, ist es doch lange nicht erfolgreich.
Ja.
Also, eigene Erfahrung kann ich da ganz klar sagen. Heute in dem Dschungel von Plugins wahrgenommen zu werden, das bedeutet eine gewisse Marktmacht. Das sehen wir jetzt gerade. Und natürlich auch eine gewisse Preisgestaltung. Und da hat sich ja in den letzten Jahren, auch seitdem wir am Markt sind, so viel getan. Du hast eine Vorstellung, was ist dein Produkt wert? Da, wie viel Arbeit du reingesteckt hast, ist da völlig irrelevant. Ne? Also das wird sowieso nicht bezahlt, kann man fast sagen. Und dann überholt dich natürlich irgendwie die Realität. Ne? Ob das jetzt $29 Angebote von der einen Company sind oder ein Subscription-Modell von der anderen Company, wie auch immer sie heißen. Die machen es einem nicht leichter irgendwie. Und dann brauchst du eben die Marktmacht, die Marketingmacht, dein Produkt irgendwie rauszubringen und erlebbar zu machen. Mhm. Und das ist, das kostet natürlich Ressourcen ohne Ende. Und da muss ich dann wirklich auch sagen, die haben wir nicht. Also, wie gesagt, ich hab einen Fulltime-Job. Und Thomas im Prinzip auch. Das ist so ein Side-Project. Jetzt im Moment haben wir sehr viel dran gearbeitet, eben um das neue Update rauszubringen, um die Features einzubauen. Aber das hat auch immer so Wellen sozusagen. Ja, dann komm ich wieder mit einer neuen Idee um die Ecke und so. Es ist eben kein Fulltime-Job, wo ich irgendwie jeden Tag 8 Stunden dran sitze und das weiterentwickeln, das würde sich, also davon könnte ich wahrscheinlich nicht meine Miete bezahlen.
Ja. Ja, das ist gut, dass du das mit dem Side-Project jetzt gesagt hast, weil das wäre die nächste Frage gewesen. Also gerade, wenn man jetzt beispielsweise einerseits neue Feature-Wünsche einbaut oder wenn beispielsweise Apple mal wieder auf die Idee kommt, es muss alles geändert werden, ne? Da muss man ja wieder ran an die Sache und kann das nicht unbedingt dem Kunden in Rechnung stellen. Habt ihr das auch irgendwie eingepreist oder habt ihr einfach gesagt, nee, das ist halt leider so, das müssen wir einfach machen?
It is what it is. Also es ist einfach, Also Apple ist natürlich wirklich Major Peter, wie man so schön sagt, weil sie immer wieder Dinge ändern, sie A, nicht richtig kommunizieren im Vorfeld, auch nicht unter den Developern und B, dann halt einfach immer wieder zu teilweise massiven Arbeitsstunden führen, um es wieder kompatibel zu bekommen, wo du denkst, ja, don't change a winning system, ja, oder running system, ja, mach das einfach nicht. Und dann gibt es natürlich die anderen, also gerade in dem Bereich Apple muss man halt sagen, es gibt ja unter den Audio-Engineers Leute, die immer noch auf 10 Jahre alten Kisten arbeiten und die bloß kein Update machen, irgendwie. Also wir sind, glaube ich, ab Catalina sind wir irgendwie kompatibel. Wir haben früher noch für ältere Betriebssysteme von Apple das rausgebracht, aber irgendwann haben wir jetzt gesagt, jetzt ist erstmal Schluss, weil das immer natürlich Arbeit ist, wieder noch einen Installer zu bauen und den dann zu testen. Und gerade im Bereich Apple hat man komischerweise die Problematik, dass es so viele unterschiedliche Betriebssysteme gibt, wo jedes ein bisschen anders ist, dass es gar nicht so einfach ist, das alles kompatibel zu halten. Also ich empfinde das bei Windows tut viel einfacher. Mhm.
Interessant.
Ja, also ja. VST2, VST3, solange die DAW das richtig unterstützt, ist es überhaupt kein Problem. Das kannst, VST2 kannst du im Prinzip mit 32-Bit noch auf dem Windows XP laufen lassen. Mhm. Auch wenn es keiner mehr haben sollte.
Ich fürchte, das haben noch mehr Leute, als man denkt.
Wahrscheinlich.
Einer meiner besten Kunde arbeitet immer noch auf einem XP-System. Mhm. Der ändert da nichts.
Wir hatten noch in unserem alten Lager so eine Lagerverwaltungssoftware, die, glaube ich, nur noch auf XP lief oder so. Und dann hatten wir da noch einen XP-Rechner stehen.
Ja, sehr gut. Kannst du dich an sonstige Herausforderungen in der Entwicklung erinnern, also besondere technische Herausforderungen, was schwierig war umzusetzen? Also ich hätte jetzt zum Beispiel einfach an der Stelle ganz laienhaft gesagt, eben den Split zu erzeugen, weil ich habe einfach an dem Split-Regler rumgeruckelt und mal einfach die Dynamikzeiten wild eingestellt und das klang alles immer sehr, sehr sauber für mich. Also einfach quasi fast unhörbar, ne? Aber ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach, das sauber zu splitten.
Prinzipiell doch, ist es eigentlich.
Okay.
Man muss sagen, die Einfachheit des Konzeptes ist fast schon, wie soll man sagen, verblüffend. Mhm. Also der Punkt ist, da ist nichts mit FFT-Analyse oder sonst irgendwelchen Algorithmen gemacht. Um das Ganze vielleicht ein wenig verständlich zu machen, wie das gemacht ist, ist einfach. Du hast einen Kompressor. Die Dynamic Section ist ein Kompressor. Ist ein guter Kompressor, der komprimiert das Signal. Und das ist letztendlich below. Und die Differenz zwischen dem Originalsignal und dem komprimierten Signal ist above. Mhm. Das heißt, du hast ganz simpel eigentlich durch einen sehr einfachen Algorithmus, wenn man das sich so vorstellt, ein Signal erzeugt, das sich immer perfekt summiert. Mhm. Da gibt es keine Phasen, da gibt es keine Phasenschweinereien, da gibt es kein Gurgeln. Ja, wir kennen das ja von einem anderen Produkt, das auch Split im Namen hat. Wenn man da die einzelnen Bänder sich anhört, dann hört man da natürlich gewisse Algorithmus-Artefakte. Die gibt es bei uns nicht. Das es ist eigentlich, man könnte fast sagen, sehr traditionell gelöst, aber dadurch auch unheimlich sauber, clean und wie du sagst auch schon, völlig simpel einzustellen und effektiv. Also es ist halt einfach eine sehr hohe Effektivität, ohne dass die Basis darunter übermäßig kompliziert ist.
Ja.
Es sind einfach nur saubere, sehr saubere Algorithmen. Wir arbeiten da natürlich auch im 64-Bit-Bereich und so. Und eben auch mit hohen Sampling-Raten Rates, wenn das angefordert ist und so. Also das, ja. Es ist bestechend einfach und trotzdem sehr effektiv.
Ja. Da muss ich nochmal nachhaken. Vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Also gerade wenn du dieses getrennte Processing auf beiden Bereichen hast, kommt es dann nicht in der Natur der Sache zu Phasenverschiebungen zwischen beiden, die nachher irgendwie ausgeglichen werden müssen?
Es gibt natürlich beim EQ Phasenverschiebungen, aber den hast du ja immer.
Ja.
Die hast du immer. Die hast du bei jedem EQ, die hast du natürlich bei jedem dynamischen EQ. Mhm. Und also grundsätzlich, wie soll ich sagen, also es existiert da eigentlich kein Problem mit jetzt Verschiebungen latenzmäßig oder sonst was. Ja, natürlich hat ein EQ immer eine Phasenverschiebung, das ist ganz klar.
Ja.
Und die passiert natürlich da auch nur so lange, wie das Signal dann eben in den anderen Bereich rutscht, wenn das dann unterschiedlich EQ'd ist. Aber eben auch nur für diesen kurzen Moment.
Mhm.
Und das würde bei einem dynamischen EQ natürlich genauso passieren.
Ja.
Das heißt, immer wenn der dynamische EQ irgendwie arbeitet, dann gibt es da natürlich auch naturgemäß eine Phasenverschiebung, die dann da vorhanden ist.
Mhm. Seid ihr dadurch dann mit der Effektauswahl in den beiden Bereichen limitiert? Also alles, was von sich aus beispielsweise Latenz erzeugen würde, in der Natur der Sache liegt, das lasst ihr von vornherein raus?
Eigentlich nicht. Sagen wir mal so, man könnte natürlich noch viel mehr einbauen in die Ketten above and below.
Mhm.
Macht aber für mich eigentlich keinen Sinn, weil es würde es nur verkomplizieren, das ganze Ding. Wenn jemand wirklich in die Bereiche eigene Prozesse einbinden will, dann kann er das über die separaten Ausgänge machen.
Ja.
Ja, also er kann einfach sich dann above and below separat auf AUX-Wege legen. Also Pro Tools kann das ich arbeite ja gerne mit Reaper, kann das, also die verschiedensten, das muss halt vom Plugin-Handling erzeugt oder möglich gemacht werden, also Cubase, Nuendo, die können das alle. Dann kann ich eben sagen, okay, ich will jetzt nur den Below-Bereich oder ich will nur den Above-Bereich in ein anderes Effekt-Processing-Teil einbinden oder schicken, ja, wie auch immer.
Okay, dann machen wir an der Stelle eine kleine Werbepause und senden euch Grüße von unserem Partner Steinecke Showtechnik, dem Großhändler für Veranstaltungstechnik. Seit über 45 Jahren sorgt Steinecke in Partykellern, Discos und auf Bühnen weltweit für Licht und Ton. Klaus, wie sieht's aus mit so einer Installation bei dir im Studio, so eine Lichtershow?
Ja, lustigerweise habe ich da tatsächlich immer drüber nachgedacht. Das war ganz am Anfang, als ich den Raum hier geplant habe, habe ich mir einen zweiten Stromanschluss an die Decke gelegt, den ich bis heute nicht nutze, wo ich eigentlich gedacht habe, ich hänge mir einfach so eine Mini-Truss auf und dann mache ich irgendwie, keine Ahnung, so zwei Billow-Moving-Heads und irgendein Geflacker dran oder sowas, einfach nur mal für die 5 Minuten am Tag, um sowas zu machen.
Weißt du, okay.
Und da wäre das natürlich
ein bisschen Holland-Techno und ab geht's.
Ganz genau.
Genau, so. Dann
die Nähe zur Grenze, die kickt da rein.
Und dann guck doch mal bei Steinecke vorbei, nämlich da kriegst du vom Akkuscheinwerfer bis Moving-Head, von Kopfhörer bis Line-Array, findet ihr bei Steinecke alles. Das breite Sortiment umfasst knapp 9000 Artikel und bietet sowohl für Einsteiger als auch für Profis das Passende. In den letzten Jahren hat Steinecke mit dem Omnitronic TRM-Mixer auch bei Freunden der elektronischen Musik für Aufruhr gesorgt. Klaus, ich sehe dich schon an Turntables. Sowohl im Studio als auch live sorgt der analoge Rotary-Mixer für entspannte Mix-Sessions. Der Mixer hat sich eine echte Fangemeinde aufgebaut und ist inzwischen in der 3. Auflage erhältlich. Wenn ihr euch selbst ein Bild von Sortiment von Steinecke machen wollt, schaut doch mal vorbei auf steinecke.de mit GK. Werbung Ende und wir machen jetzt weiter mit, nicht mit Mixing-Sessions entspannten, aber mit entspannten Mastering-Sessions.
Ich muss noch ein kleines Wort über Steinecke verlieren. Ich habe ja in Würzburg studiert und Steinecke sitzt da ja quasi in einem Vorort und ich habe wirklich den sämtlichen Werdegang von Steinecke miterlebt.
Okay.
Aus dem Keller heraus in eine große Halle und so weiter. Also cool. ihr habt mich gerade ja um, ich würde mal sagen, 40 Jahre zurückgeworfen.
ja, cool. Danke für die Ergänzung. Super. Genau, wir wollten jetzt weitermachen mit entspannten Mastering-Sessions. Erzähl doch mal vielleicht erstmal, wie setzt du denn den Dynacue bei deinen Masterarbeiten ein?
Also wenn ich jetzt einfach einen Stereo-Mix habe, dann kommt der ganz oft sehr dezent in Einsatz. Also Mastering-Session oder Mastering-Kette besteht ja eigentlich fast immer aus sehr unterschiedlichen Gerätschaften. Und bestimmte Dinge, die kann ich damit eben sehr leicht erzeugen. Eben zum Beispiel, was manche Leute vielleicht so eine Art Parallelkompression machen würden oder so. Das heißt, ich dicke oder ich stabilisiere den Low-Level-Bereich eben zum Beispiel mit einer Tape-Saturation, die ich da etwas reinfahre. Dann kriegt das Ganze etwas mehr Gewicht. Ja. Oder ich nutze natürlich die Tape-Saturation auch, um da ein bisschen mehr ja, transienten Sparkle zu machen, zum Beispiel eben im Buff-Bereich. Aber was auch ganz hervorragend geht, ist zum Beispiel, um Raumresonanzen etwas oder überhaupt so überbordende Resonanzen etwas rauszuziehen. Das heißt, ich benutze einen schmalbandigen Filter im Below-Bereich. Und immer wenn das Signal quasi unter den Threshold fällt, dann wird das so ein bisschen rausgezogen. Das heißt, damit kann man zum Beispiel eine Kickdrum kürzen, ja, also etwas tighter machen zum Beispiel. Oder stehende Bassnoten ein bisschen ja, weniger, ja, ich will nicht sagen weniger druckvoll, das ist vielleicht das falsche Wort, aber weniger dröhnig zu halten. Also gibt es so verschiedene Sachen, die man damit machen kann. Wie gesagt, im Stem Mastering ist es sowieso immer sehr viel im Einsatz, sage ich, weil also immer wenn Stem Mastering heißt es ja fast zu 95%, dass da ein Vocal Stem mit dabei ist und da ist es quasi immer im Einsatz. Also, an den Vocals kann man immer Sachen machen, die dann da dem Ganzen mehr Präsenz, mehr Durchsetzungsvermögen ohne mehr Lautheit zu haben bringt. Was mache ich sonst noch damit? Sehr gerne benutze ich bei einer Stereo-Mischung auch den Width-Regler. Den kann man natürlich so einstellen, dass ich im Below etwas Breite hinzufüge, Basisbreite, ohne dass die Transienten sozusagen dann das Springen anfangen. Das heißt, oben lasse ich es auf 0 und unten mache ich vielleicht 103, 105, 107%, also wirklich nur dezent. Und damit bekommt man im Prinzip eine gewisse Basisbreite, eine schöne Stage sozusagen, eine schöne Bühne hin, ohne dass es schwammig wird, ne? Ohne dass es auch phasey wird. Zum Beispiel, vorhin sagte ich schon mal, klar, im Instrumental Stem gerne auch dann eben mit External Sidechain. Das heißt, das Vocal-Signal sidechained den Instrumental Stem, indem ich dann zum Beispiel im Above-Bereich, der ja dann quasi von den Vocals getriggert wird, dass ich da eventuell im Bereich, sagen wir mal, 300 bis 2 Kilohertz so eine ganz leichte Senke mache. Ja, das muss nur ganz wenig sein. Und wenn man sich das Solo anhört, merkt man es fast gar nicht, weil es so unhörbar ist. Aber die Vocals passen sich dann einfach besser in das Playback ein.
Okay.
Ja. Also, traditionell würde man Ducking sagen, ja? Also,
naja. Hörte sich jetzt nur für mich relativ breitbandig an, so von 300 bis 2 Kilohertz.
Ja, es kommt natürlich auf die Vocals drauf an und so, ne? Aber ja, natürlich. Ich muss ja irgendwo, je nachdem, was es für Vocals sind, aber muss ich ja Platz für sowohl Konsonanten wie auch, das kann man natürlich auch in kleineren Häppchen machen. Das heißt, ich kann zwei Filter nehmen, einen, der vielleicht im Stimmresonanzbereich ist und einer, der im Konsonantenbereich ist, ist ja kein Problem. Also das kann ich ja anpassen sozusagen. Ja? Also das ist überhaupt kein Problem.
Ja, nee, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich mache das auch immer sehr breitbandig. Und da auch alle sagen immer, ja, musst du irgendwie nur bei den da machen, wo die Sprache halt quasi sitzt, wo die Sprachverständlichkeit sitzt. Aber bin ich beruhigt.
Ja, bei Sprache ist es relativ simpel, aber wenn ich natürlich Gesang habe, kommt es halt drauf an. Ist das ein männlicher Sänger, ist das ein weiblicher Sänger, wo liegt die Stimme? Und gerade jetzt, wenn ich jemanden habe, der in der Strophe dann sehr sonor singt zum Beispiel, da muss ich natürlich auch in dem Bereich vielleicht ein bisschen Platz schaffen. Es geht ja nur um einen Hauch. Es geht ja irgendwie nicht darum, irgendwie da ein Loch zu graben oder so. Ich glaube, da sind auch die Ideen der Leute, die da so mixen, vielleicht gehen da manchmal zu weit. Es geht da wirklich um Nuancen und die machen das aber dann schick. Das ist genau dieser minimale Unterschied zwischen, ich hau da jetzt wirklich mit der Kerbe rein oder ich mache da nur so ein bisschen Platz, damit es passt.
Okay. Was sind denn aktuell so Themen, die dich generell im Mastering beschäftigen? Also wir haben ja im Vorgespräch schon mal kurz ein paar Stichpunkte angesprochen und ich fand total spannend, dass du gesagt hast, ja, Thema Lautheit ist irgendwie immer noch ein Thema und da gibt es halt irgendwie sehr, sehr viele Mythen da draußen im Internet und spannend fandst du ja mit diesen 14 Loops oder minus 14 Loops auf Spotify, dass das eigentlich gar nicht so wirklich stimmt, dass man das unbedingt so machen muss.
Naja, also das ist ein Mythos, also beziehungsweise das ist in meiner Karriere, wie gesagt, ich mache das ja alles schon sehr, sehr lange, kommen immer wieder mal so Zahlen hoch und auf einmal werden die für bestimmte Dinge rangezogen, die eigentlich gar nicht wirklich so richtig sind. Also wir müssen einfach klären, was passiert bei Streamingdiensten. Also A, ich schicke dort kein MP3 hin, das ist schon mal das Erste, sondern es wird immer ein WAV-File hingeschickt. Und wenn der Aggregator das zulässt und wenn er nicht ganz doof ist, dann eben auch in 24-Bit gerne. Ja, man sollte ein bisschen Headroom lassen, also das Benutzen eines True-Peak-Limiters, der vielleicht oben noch ein halbes dB Luft lässt. Das ist durchaus sinnvoll, denn der Encoding-Prozess, ob das jetzt AAC oder MP3 ist, kann es natürlich zu Spitzen kommen, die dann auch über Null gehen. Und das hängt aber auch alles sehr extrem von dem Material ab, das ich habe. Warum ist dieser Mythos mit den, ich schicke ein minus 14 Lufs gemasterten Track zu Spotify, während ich einen mit minus 8 Lufs quasi auf eine CD haue oder selber abspiele. Diese minus 14 Lufs sind eine Lautheitsanpassung, die Streamingdienste als Meta-Tag in die Tracks einfügt. Das ist, heißt, es wird keinerlei File verändert, wenn das dort hochgeladen wird, sondern es wird gemessen, dann kriegt es den aktuellen Lautheits-Tag sozusagen. Mhm. Und nur dann, wenn jemand in seinem Abspiel-App, sei es Spotify, sei es Apple Music, sei es wie auch immer, wenn er den Lautheitsausgleich angeschaltet hat, wie auch immer der heißt in dem Falle, dann reduziert die App, wenn es zu laut ist, den Pegel des Tracks. Und nur dann, wenn du den ausschaltest, kriegst du immer die Originallautstärke, wie dieser Track zu dem Provider geliefert wurde. Und das macht auch insofern Sinn, denn minus 14 Lufs kann für ein bestimmtes Abspielgerät durchaus sehr wenig sein. Ich sage nur, du hörst auf deinem Telefon Dinge in der Bahn, wo es laut ist. Dann sind minus 14 Lufs sind schon ganz schön leise, weil vielleicht einfach nicht über deinen Kopfhörer nicht genug Pegel rauskommt. Ja, kannst gar nicht laut genug drehen sozusagen. Das hat wiederum andere Gründe. Da ist wieder die Europäische Union zum Teil schuld mit Kundenschutz, ja, Gehörschutz, bla bla bla, Lautstärkevorgaben, mehr geht da nicht. Also es ist einfach so, zu den Streamingdiensten wird immer das abgeliefert, was eigentlich das Original Master ist und nicht eine spezielle Version, die irgendwie leiser ist. Da haben sich, ich weiß nicht warum, aber da haben sich so bestimmte Mythen, haben sich da komplett vervielfältigt und sind geistern jetzt im Netz rum. Und wie gesagt, diese Frage kriege ich natürlich quasi andauernd, ich sage jetzt mal vom Amateur- bis Semi-Pro-Bereich gestellt irgendwie, ja, müssen wir denn dann noch einen Streaming-Master machen? Ich meine, ja, prinzipiell schon. Also ich liefere jetzt eben, wenn wir eine CD machen und ich erstelle ein DDP, haben wir natürlich 16-Bit-Dateien letztendlich. Und natürlich auch 44.1. Wenn jemand sagt, er möchte das Ganze für Streaming haben, dann kriegt er das in der Sample Rate, die er angeliefert hat. Ob das jetzt 44, 48 oder 96, was auch immer. Und in 24-Bit. Als File, auch als Download-File. Aber es wird keine Lautheitsanpassung für irgendeinen Streaming-Dienst gemacht. Warum nicht? Ganz einfach. Wenn Apple sich jetzt entscheidet, dass sie übermorgen vielleicht nicht mehr minus 14, sondern minus 12 als Lautheitsvorgabe nehmen, dann müssten die ja quasi sämtliche Files müssten dann neu wieder angeliefert werden, weil die ja plötzlich dann 2 dB zu leise sind gegenüber neuen Deliveries. Und deswegen, das ist nur ein Meta-Tag, der in dem gestreamten File drin ist und dementsprechend deinen Player dazu veranlasst, entweder die Lautstärke zu reduzieren oder auch nicht. Und das ist der Mythos, den man einfach aufbrechen muss. Und deswegen, die meisten meiner Kollegen liefern im Prinzip ein Master ab und das ist für alles, wird für alles genutzt. Außer, da müssen wir jetzt eine Einschränkung machen, für Vinyl. Ja, weil Vinyl sieht es ein bisschen anders aus.
Ja.
Da müssen wir auch nicht so dicht sein, sozusagen. Das bringt da nichts. Also ultra limitierte Files auf Vinyl machen jetzt keinen so großen Spaß. Deswegen gibt es da einfach meistens ein File, eine Zusammenstellung, die weniger limitiert ist einfach. Außer es gehört extrem zum Sound. Das kommt natürlich darauf an, was für einen Limiter man benutzt hat.
Mhm. Okay. Das heißt, um es zusammenzufassen nochmal kurz, ist, ich sollte darauf achten, dass meine Peaks sowieso jetzt nicht über die minus 0,5 drüber knallen, einfach, dass ich Luft oben habe und gleichzeitig die minus 14, um die es geht, das ist nicht die Referenz, auf die ich unbedingt von der Lautheit hin muss, aber ich muss darauf achten, wenn ich jetzt deutlich leiser wäre, dann würde der automatische Lautheitsausgleich das nicht lauter regeln, dann bin ich leise, sondern...
Korrekt.
Ich kann gerne lauter als die minus 14 machen, wenn das klanglich alles funktioniert. Dann kann es mir eben halt nur passieren, dass der Track eben in seiner Gesamtlautstärke runtergezogen wird.
Korrekt, ja. Wobei das Konzept des Integrated LUFS messen ist ja sowieso eigentlich problematisch. Wenn ich jetzt einen Dance-Track habe, der quasi mit der ersten Kick anfängt und mit Rechtecksignalen bis hinten durchballert, dann habe ich eine sehr hohe integrated Lautheit. Habe ich jetzt aber eine, wie auch immer, geartete Singer-Songwriter oder Ballade, die vielleicht ein leises Intro hat, dann irgendwann ein Schlussrefrain, der richtig, ja, wo sich einfach ein dynamischer Build-up nach hinten aufbaut, wenn der dann auch, ich sag jetzt mal, im Drum and Bass oder Elektronikbereich ist ja minus 8, minus 7, minus 6 LUFS ist ja durchaus üblich. Also da wollen wir echt, wollen wir nicht lügen. Es ist einfach so. Wenn jetzt aber sowas wie so eine Singer-Songwriter oder Ballade irgendwie, oder Rockballade, keine Ahnung, Popballade, mit verschiedenen Teilen, wenn die auch jetzt -8 oder -6 haben sollte, dann würde das bedeuten, dass dadurch, dass ja die anderen Teile mit in die Messung einfließen, würde es dann heißen, dass die lautesten Stellen, die hätten dann oder müssten dann eigentlich vielleicht -3 oder weniger LUFS haben, damit das ausgeglichen wird, was eben integrated, also über die Gesamtzeit, über die Gesamtspielzeit, sich zusammenrechnet. Deswegen ist das Konzept, dass mein Track hat eben so und so viel LUFS, ist völlig, also ist halt widersinnig irgendwie, weil es ist integrated. Man müsste eher sagen, okay, an der lautesten Stelle habe ich einen momentary LUFS-Wert von so und so viel. Und dann kann ich dann bestimmen, also an der Stelle ist der Track so und so so dicht. Oder ich messe eben nur den lautesten Teil, ja, sprich den Schlussrefrain oder wie auch immer. Dann habe ich im Prinzip eine Referenz. Aber nur weil ich sozusagen ein integrated über den gesamten Song einen bestimmten Wert haben will, ist das natürlich vom Konzept her einfach ein bisschen widersinnig. Ja. Das heißt, es würde bedeuten, wenn ich jetzt ein 4-Gänge-Menü habe, dass im Prinzip alles unheimlich salzig sein muss, damit ich geschmacksmäßig eins durchgehen kann, sozusagen. Mhm. Ja. Und das will man ja nicht. Ja. Man soll ja Musik auch Dynamik haben, bestimmte Teile sollen vielleicht absichtlich leise sein, aber die verhageln dir natürlich dein LUFS-Wert. So könnte man es ausdrücken. Ja, und das ist natürlich, deswegen müssen die Leute verstehen, was ist denn eigentlich Integrated LUFS? Mhm. Das heißt, es ist ein Durchschnittswert gemessen über das ganze Stück und auch nur dann, wenn der Pegel über einen bestimmten Wert hinübergegangen ist, wenn der nämlich total leise ist, also Stille zum Beispiel, wird ja aus dem LUFS rausgerechnet, beziehungsweise weggegatet in der Messung. Oder auch sehr leise Signale. Also man muss da so ein bisschen Verständnis für haben, was das denn bedeutet.
Mhm. Alles klar. So, dann lass uns noch ganz kurz eine User-Frage reinschmeißen. Und wenn es um ein schönes Mastering-Studio geht, dann geht es natürlich auch immer wieder um Gear. Frage von Lubimus. Andreas, hat sich dein Equipment im Studio geändert, beziehungsweise ist etwas neu dazugekommen oder ist immer noch alles beim Alten?
Es ändert sich eigentlich immer zu und ich muss gestehen, in letzter Zeit, wenn es jetzt um Hardware geht, gehe ich da mittlerweile immer weiter zurück, weil ich habe immer noch so viel. ich muss mich ab und an mal dann auch von Dingen trennen, aber natürlich, wie gesagt, es kommt immer wieder was dazu, also durch das Dolby Atmos kamen natürlich Sachen dazu, also ich habe ja jetzt hier ein 714 Setup von Neumann, ich habe hier ein Neumann MT48 und jetzt aber, was das Processing angeht, habe ich hier immer noch mein Shadow Hills und mein Bass Audio und meine Vice und Better Maker und Vertigo und you name it.
Ja.
Es verändert sich einfach, weil natürlich zum Beispiel das Thema Atmos, da hat man mit Hardware nicht so richtig viel Spaß. Da kannst du nicht... Minimum 12 Kanälen, da ist einfach nicht, das funktioniert nicht. Ja, da muss man sich komplett andere Konzepte überlegen. Deswegen ist natürlich digital und in the box ist durchaus ein Thema, das ich jetzt schon seit einigen Jahren immer weiter verfolge. Und natürlich mache ich auch Masters komplett digital in the box. Ich habe da sehr viel Tests gemacht und auch mit meinen Kunden sehr viel herumgedoktert und gearbeitet. Und ich kann einfach nur sagen, es gibt viele, viele Tracks, die benötigen keine analoge Decke, sagen wir es mal so, ja. Keinen Flausch, sondern die sollen einfach so clean wie möglich dem Mix entsprechend oder respektierend auf ein anderes Niveau gehoben werden. Und dann gibt es natürlich welche, die profitieren wirklich, wie gesagt, von der ganzen Röhrentechnik und den ganzen anderen Sachen. Aber da hat sich natürlich auch im Mixing extrem viel getan. Mhm. Also ich stelle halt immer wieder fest, dass die Mixes, die ich bekomme, die haben oftmals schon so viel Saturation in den verschiedensten Abteilungen erfahren. Das war vor 20 Jahren einfach noch nicht so der Fall. Ja. Und ich glaube, vieles von der Magie, die jetzt bestimmte Mastering-Geräte hatten, werden heute auch schon, oder haben die Leute auch zum Teil die Möglichkeit, sie im Mix schon sehr speziell einzusetzen.
Ich stelle mir gerade eine Atmos-Version vom Shadowells Mastering-Kompressor vor. Also dann ist der Raum ja halb voll.
Ich bin auch richtig neidisch, einfach.
Nee, das will man nicht haben. Aber es ist nach wie vor ein total sexy Gerät, das muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Chance hattet, an einem zu drehen. Es ist einfach diese Drehschalter, die haben so ein Feel einfach, den will man einfach nicht missen.
Ja. Naja, bei der NAMM-Show hatte ich mal die Gelegenheit. Ja. Aber so ist er auch auf jeder, das ist immer auf meiner Master, in meinem Masterbus auf jeden Fall, Mastering-Kette. Genau,
Andreas, da würde ich ja, wenn du einen Moment noch hast, da würde ich da gerade einhaken, weil das ist genau das, was ich versuche zu vermeiden oder beziehungsweise wo ich den Leuten sagen möchte, geht mal vom Gedanken weg. Klar, wenn dir jetzt das Plugin auf deiner Mastering-Kette gut gefällt, ist es überhaupt keine Frage. Ich habe da sehr viele Tests gemacht mit der Original-Hardware und eben auch Plugins von verschiedenen Sachen. Kennt man zum Teil auch Videos davon, die ich mit verschiedenen Leuten gemacht habe. Man sollte sich davon verabschieden oder zumindest gedanklich einen Schritt weitergehen und sagen, ich muss nicht irgendetwas nachbilden mit Plugins, sondern ich sollte einfach überlegen, welches Tool brauche ich, um das, was ich möchte, zu erzeugen. Wenn das jetzt in deinem Fall das Shadow Hills Plugin ist, ist gut, super. Aber ich finde zum Beispiel in meinen In-the-Box-Masters ganz viele Dinge, die es in Hardware eben gar nicht gibt. Und genau deswegen nutze ich sie. Verstehst du?
Absolut richtig.
Ist das verständlich gewesen? Also
natürlich,
es ist mehr so... Der Sinn, Tools zu nutzen, ist ja, um etwas zu erzeugen. Und ich habe auch eben, wie gesagt, die Fehler gemacht. Das waren die ersten Tests irgendwie schon vor 10 Jahren. Hatte ich einen Master versucht, in the Box zu transferieren, sagen wir es mal so. Also sprich, eine Mastering-Kette in Hardware aufzubauen als Plugins. Und bin fürchterlich gescheitert. Also das hat nicht in annähernd damit konkurrieren können. Einfach auch, weil was man natürlich immer vergisst, ist, dass Hardware ja miteinander agiert. Das interagiert. Jeder Output und jeder Input von den Geräten, die agieren ganz anders als Plugins interagieren. Die interagieren nämlich nicht eigentlich. Und aus diesem Grund sollte man einfach mehr ergebnisorientiert denken, wenn man Tools benutzt.
Absolut, nee, das ist auch eigentlich so der Gedanke, den Klaus und ich hier auch vermitteln. Wir sprechen auch oft über Klone zum Beispiel, ja, und darüber, weil alle Welt dann die Sachen halt einfach auch vergleicht und dann sagt, ja, das eine klingt besser oder schlechter, aber der Klangcharakter des einen Geräts kann natürlich auch ganz anders sein als der des anderen. Und trotzdem können beide irgendwie einen Charme haben und einen Sound haben, den man eben gerade braucht oder vielleicht auch gut findet, unabhängig davon, ob es ein Klon ist oder auch nicht oder ein Plugin, was einfach nur gut klingt. Und der Mastering, der Shadow Hills, ich finde, der klingt halt gut und ich muss auch sagen, vielleicht ein bisschen mischt oder mastert das Auge auch mit.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also von wegen unterschiedliche Geräte gleicher Bauart. Also ich hatte ja mal 3 Manley Massive Passives, weil wir 3 Studios hatten. Ja, es gab ja 1 in Würzburg, in Berlin und in Hamburg. Und selbst die waren nicht alle gleich. Also die waren auch alle unterschiedlich. Und man muss dann halt seine Gerätschaften kennen und wissen, was man damit macht. Und sie eben dementsprechend einsetzt. Also das ist einfach die oder die Aussage, die man da treffen sollte. Ja,
genau.
Könnte ich auch bei Klangerzeugern komplett zustimmen, weil du hörst halt oft sehr bei digitalen Klangerzeugern die Aussage VST in the Box. Also, nee, nicht in the box, in a box. Also, man hat einfach ein Plugin quasi genommen und ein Gehäuse gegossen, was natürlich auf der einen Seite stimmt. Du hast ja digitale Rechenvorgänge, die darin vorgehen, und wenn es jetzt nicht perfekt dafür optimierte Prozessoren sind, um keine Ahnung was zu erzeugen, von mir aus alles. Aber dadurch allein schon, dass der Hersteller sich Gedanken gemacht hat, wie bediene ich dieses Gerät, wie fasse ich an, wie ist mein Workflow, werden ja andere Gedankengänge getriggert. Also du wirst dieses Plugin anders verwenden als die Hardware, wenn es beides gleich klingt. Beispiel sind die aktuellen Korg-Synthesizer hier, die gibt es ja in dieser Version genau so auch als Software, die klingen auch identisch, weil es halt die gleichen Algorithmen sind, aber trotzdem wirst du die Hardware ja anders bedienen, einfach nur, weil es andere Wege sind, wie du die Maus schiebst, wie du ein Poti anfasst und sowas, und das finde ich ist halt auch immer ein sehr, sehr wichtiger Gedankengang dahinter, ob du eine Hardware hast oder eine Software.
Absolut.
Unbedingt.
Andreas, wir sind leider schon am Schluss angekommen. Wir machen dich jetzt. Ja, also wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ist egal. Wir stellen immer am Schluss nochmal so eine Abschlussfrage und der Kollege macht dich jetzt einmal groß und fummelt hier ein bisschen
in unserem Layout im Livestream. Ja, wollen wir mal gucken, ob das diesmal funktioniert, weil das hat
ja letztes Mal. Ich drücke mal Knopf.
Wunderbar, hat nicht funktioniert. Ich drücke einen anderen Knopf. Ich gehe wieder hier hin.
Ich gebe euch mal ein paar Stunden. Ja, guck mal,
das funktioniert auch nicht. Das Lustige ist, dass dieses
Feature. Du bist ja gut vorbereitet hier.
Nee, dieses Feature hat mal funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Und man kann es auch nicht mehr ändern. Nee, das ist noch was anderes, was wir jetzt gerade gesagt haben.
Hier gibt es einfach zu viele Funktionen für uns.
So.
Naja, egal, dann machen wir das einfach so. Andreas, es gibt ja mittlerweile so viele Plugins mit den unterschiedlichsten Funktion am Markt. Was würdest du denn sagen, wo geht denn die Zukunft von Plugins hin? Wird es da irgendwie noch Neuentwicklungen geben, von denen man jetzt noch nichts weiß? Oder glaubst du, dass KI auch in der nächsten Zeit also eine noch viel größere Rolle spielen wird?
Also ich würde sagen, unbedingt. Da hat sich ja in den letzten Jahren schon extrem viel getan. Denken wir einfach nur an so Sachen wie Stem Separation oder eben dann eben auch Separated Processing, ja, in dem Falle. Das heißt, ich glaube, da wird noch vieles passieren. Die Rechenleistungen werden immer mehr und natürlich auch ja, die Möglichkeiten entwickeln sich da. Also ich wage gar nicht zu träumen davon, was wir da noch alles an Möglichkeiten haben, die ich in meiner Anfangszeit sehnlichst herbeigesehnt hätte. Ja? man muss ja nur sagen, als ich produziert habe, gab es noch kein Autotune. Keine Korrektursoftware oder Melodyne oder wie sie alle heißen. Und heute ist es natürlich so, dass wir so Dinge wie eben, ja, Separation auch im Mastering nutzen. Ja, also wenn ich merke, dass mir, was weiß ich, die Drums flöten gehen oder die Vocals zu leise sind in einem Mix, dann frage ich nicht mehr nach einem Vocal-Up-Mix, sondern ich mache den einfach.
Mhm.
Ja, also da passiert mit Sicherheit noch wahnsinnig viel. Ob die Musik davon besser wird, das ist was anderes.
Ja, da müssen wir mal gucken. Ja, dann Andreas, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen hier die Zeit genommen hast. Vielleicht sag doch mal noch ganz kurz, wo findet man dich, deine Arbeit und vor allem auch das Plugin?
Mein Mastering-Studio läuft natürlich unter masterlab.de, das kann man da finden. Und das Plugin ist auch nicht viel weiter entfernt, das ist unter der Webseite masterlab.audio zu finden. Und eigentlich ist es nicht schwer. Es gibt natürlich, Masterlab gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt. Ja, also ich, wie gesagt, vor 30 Jahren die Marke habe eintragen lassen. War das noch nicht so. Heute schimpft sich jedes dritte Sonnenstudio Masterlab. Aber das ist auch okay so. Das ist nicht weiter schlimm. Ja, genau. Das kann man finden. Momentan eben auch bei einem der großen Plugin-Anbieter im Sale.
Kannst du euch sagen.
Ach so, ja, bei Plugin Alliance ist es im Sale gerade. Das heißt, wenn, wenn ihr zuschlagen wollt, so günstig wie da, wird es nie mehr. Das ist ja, das muss man ja bei Plugin Alliance unterschreiben. Ja, aber okay. Wie gesagt, wer jetzt nicht kauft, ist selber schuld.
Sehr gut. Ja, alles klar, mein Lieber. Dann vielen, vielen lieben Dank. Ich bin froh, dass es endlich mal geklappt hat, beziehungsweise dass wir dich hier für gewinnen konnten. Und ich, vielleicht hast du ja nochmal Lust. Ich schreibe dich ja, auf jeden Fall nochmal an.
Super, cool. Ja, aber jede Zeit. Ich danke sehr euch beiden und ja, habt noch viel Spaß.
Vielen, vielen Dank, Andreas.
Mach's gut, ne?
Ja, bis denn.
Mach's gut.
Ciao. Tschüss. Ja, super Typ.
Ja, absolut.
Ich bin auch froh, dass es endlich geklappt hat, wie ich schon gesagt habe. Ne? Stand ja oft hier
lange auf
unserer Liste.
Lange auf der Wunschliste, genau. Und jetzt endlich.
Hörer und Hörerinnen haben ihn sich gewünscht und jetzt hat es endlich geklappt.
Ja, also, ne. Super Sache.
Ja, also die... Man merkt halt einfach, dass er sehr viel Erfahrung hat, ne? Und auch
und vor allem aus beiden Seiten kommt.
Genau, Leidenschaft und er kennt diese technische Seite.
Genau.
Ne? Ist da sehr, sehr tief drin und trotzdem vergisst er halt nicht so dieses, was mir dann oft zu wenig kommt, ist einfach das Ohr für die Klangästhetik, ne? Auch dass er so sagt, hey, das Plugin gibt's vielleicht von den Klon, wie jetzt bei dem Shadow Hills. Gibt es das Plugin, aber trotzdem muss das Plugin nicht unbedingt so gut klingen für die Funktion, die du hast, obwohl es halt einfach Nachbildung ist des Plugin, des EQs, des Hardware-EQs, Kompressors. Genau, also das Thema, über das wir sowieso immer reden.
Ja, ist ja sowieso so eine Sache. Also ja, es gibt auf der einen Seite die technische Referenz und es gibt auf der anderen Seite das Künstlerische und das muss man irgendwie zusammenführen.
Genau. Knackst dich eigentlich noch?
Ja.
Im Stream aber nur, ne?
Ja.
Ich muss ja mal in meinem Setup arbeiten. Ich gehe einfach wieder zurück auf meine ganz normale, auf mein ganz normales Setup von ganz am Anfang.
Ja, also irgendwie sagt dein Apollo vielleicht auch, kauf mal ein neues.
Genau, ja, ich habe, da ist ein neues.
Oder das einfachste, hast du mal das Kabel gewechselt?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass der Anschluss von meinem MacBook ausgeleiert ist mittlerweile, weil ich halt oft.
Also wechsel mal das Kabel, weil mir ist nämlich jetzt was passiert, da kommen wir direkt zum Mixer in der Woche, wo ich gedacht habe, es ist nicht möglich, dass sowas passiert, aber es ist passiert. Mir ist das Netzwerkkabel einfach so quasi halb weggestorben. Also ich habe ein Netzwerkkabel, was zwischen diesem Rechner, der hier unter mir steht, und dieser Netzwerkdose da hinten in der Wand verlegt ist. Da tritt keiner drauf, das liegt einfach nur da, das Kabel. Das wird nicht angefasst und gar nichts. Und wird auch nicht bewegt und sowas. Also quasi, es gibt keinen Einfluss auf das Kabel. So, und dann habe ich mich gewundert, A, warum ist mein Internet so langsam? Und B, wenn ich mit dem Netzwerk jetzt zum Beispiel auf mein NAS zugreifen will, warum kopiere ich irgendwie jetzt hier mit 8 Megabyte die Sekunde oder sowas? Und das Kabel ist einfach im Sack gewesen, aber halt nicht komplett, ne, sondern halt so halb. Einfach so. Ohne dass was passiert wäre. Ja, neues Kabel rein, fertig. Und ganz merkwürdig. Also vielleicht ist auch dein Thunderbolt-Kabel irgendwie will nicht mehr so richtig.
Ja, ich muss es mal auschecken, woran es liegt, weil ich wechsle halt auch auf das MacBook. Also ich habe zwei MacBooks. Ich habe mir jetzt für Musikproduktion dann ein neues System aufgebaut auf einem anderen MacBook und dann wechsle ich halt immer hin und her und kann halt beide Setups dann einfach, also das Setup an beiden MacBooks verwenden. Vielleicht hat es auch damit zu tun und die Anschlussbuchse an meinem MacBook in dem einen ist irgendwie im Sack oder so. Mhm. Naja, mal gucken. Aber ich tausche mal das Kabel. Vielleicht hilft das ja schon.
Da würde mir ja eigentlich jetzt ein Produkt einfallen für Leute, die oft Kabel wechseln, gerade an Notebooks. Man müsste sowas haben, weißt du, was aussieht wie so ein USB-Adapter, was du in die Notebook-Buchse reinsteckst, aber quasi die gleiche Buchse ist einfach nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, dann leiert diese Buchse aus und irgendwann schmeißt du das kleine Teil weg und steckst ein neues rein. Das Geld liegt auf der Straße, wolltest du mal sagen. Ne? Also.
Gut, aber auch das müsstest du ja dann immer rausziehen.
Nee, musst du ja nicht. Das kannst du ja drin lassen.
Ach so, das willst du ja dann drin lassen.
Ja, also es sei denn, du hast natürlich jetzt so eine knackenge Laptop-Hülle oder sowas, wo keine Luft mehr drumherum ist, dann wird es schwierig.
Ja. Gibt es eigentlich so ein Thunderbolt-Hub?
Weiß nicht, in meiner Welt existiert kein Thunderbolt.
Ja, stimmt. Naja, Mixdown der Woche, was habe ich mit dabei? Ich habe Playtronica Orbiter dabei. Also Playtronica ist eine Brand, die sehr, sehr verrückte Klangtools, nenne ich es jetzt einfach mal, herstellt. Die haben so ein, ich heiße das Biotron? Ich glaube, das heißt Biotron, haben die. Das kann man an Pflanzen zum Beispiel anschließen und dann um die Pflanzen mit den Händen wedeln und dann passen sich irgendwie so, werden Sounds generiert, also völlig abgefahren. Aber jetzt habe ich im Moment von denen hier Playtronica Orbiter. Habe ich auch letzte Woche einen Post gemacht auf The Pilot Luna, meine Instagram-Seite. Es sieht, ich habe erstmal rund gefragt, was die Leute glauben, was es ist.
Ich überlege auch gerade, was es ist.
Es sieht halt so ein bisschen aus, irgendwas zwischen Turntable und Brettspiel, finde ich. Ne? So, und irgendein so ein Kinderspiel. Ne? Also es ist eigentlich, es ist halt eine Platte, die kann sich drehen. Sie ist schwarz. Es sieht wirklich, oder es sieht eigentlich aus wie so ein Plattenspieler, wie gesagt, als würde eine Vinyl drauf liegen und drauf liegen verschiedene Punkte, also Magnete sind das in unterschiedlichen Farben, die auf Kreisen, die da aufgedruckt sind, eben aufgelegt werden. Und dann gibt es einen so eine Brücke, die dann quasi von der Mitte dieser Platte aus bis nach außen geht. Da steht dann Orbiter drauf, ja, und eigentlich ist es ein MIDI-Controller.
Das heißt, wenn du das drehst und diese Punkte da
irgendwie sind unterschiedliche
ankommen,
Tonhöhen.
Ja, das heißt, es gibt dann einfach MIDI-Signale aus.
Genau, gibt MIDI-Signale aus in unterschiedlichen Tonhöhen und dann in den Rhythmen, wie du die halt anlegst. Du kannst diese Platte, kannst du schnell oder langsamer drehen lassen. Völlig verrückt. Einfach, ich finde, es feiert hart ab, weil man da so viele Sounds machen kann. Also so viele Sachen, die so wirklich durch Zufall einfach entstehen. Ne? Also man kann natürlich auch hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt ein Pattern, was wirklich im Rhythmus ist. Man kann aber auch sagen, ich möchte jetzt wirklich eine völlig verrückte Melodie haben, ne, atonal und so. Und ich habe jetzt ein Video gemacht, das kommt morgen raus. Da habe ich es einfach an die Aturia V-Collection angeschlossen mit einem DX7. Mit so einem klassischen Glockensound und das läuft dann in so ein Zoom, wie heißt das Teil nochmal? Zoom MS-70 CDR Plus heißt das Teil, glaube ich. Also ein Multi-Effekt-Pedal, genau, so eine Tretmine, Multi-Effekt-Pedal und dann läuft es in den Strymon Cloudburst und ja, da wird's zu einer sehr, sehr schönen, verträumten Klanglandschaft, also kann man sich mal anhören.
Hört sich gut an, aber
also ist ein echt cooles Teil, aber gibt's noch nicht. Also ich habe jetzt die haben mir ein Beta Gerät zur Verfügung gestellt.
Sehr cool. Aber was gibt's denn für Daten alles aus? Also gibt's nur Node-ON-Daten raus oder kannst du auch MIDI-CCs rausgeben?
Es gibt wahnsinnig viele Daten raus. Die haben mir neulich mal dann doch die, also ich dachte am Anfang, es ist nur Tonhöhe, Tempo, also ne, Tonhöhe. Aber die geben sehr, sehr viele Daten raus. Was genau, kann ich dir jetzt tatsächlich auf Anhieb gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mehr, als ich dachte.
Also gibt es einen Editor dazu, wo du konfigurieren kannst, was der rausgeben soll?
Moment, kann ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht packe ich das nächstes Mal mit rein.
Ja, mach das mal.
Was das Teil alles kann.
Nämlich auf der Homepage nicht so wirklich deutlich.
Das stimmt. Deshalb haben die mir wahrscheinlich auch die Gebrauchsanweisung geschickt.
Ach, geil.
Aber da habe ich, glaube ich, noch nicht so wirklich rund reingelesen. Aber ich meine, es gibt einen Editor. Mhm. Aber ja, genau, kann ich es gerade nicht sagen. Vielleicht findet ihr auf YouTube was.
Ja, weil wenn es nämlich MIDI-CC-Daten rausschickt, dann finde ich das total super, weil jetzt für Node-Ons oder sowas spricht mich das gar nicht an, weil das macht dann irgendwie so random Zeugs.
Mhm.
Aber für MIDI-CCs, wo ich irgendwie, da hätte ich viel lieber random und dann finde ich das richtig spannend. Kann ich mir aber vorstellen. Ich meine, im Notfall kannst du ja auch hingehen und nachher die Node-Ons in MIDI-CCs umtransformieren. MIDI-Transformation ist ja kein Problem. Aber wenn das Tool das von sich aus schon machen würde, wäre natürlich super. Aber
also ich hier steht, cool. One of the exciting new features of Orbiter is the ability to translate colors into MIDI-CC values instead of MIDI-Notes.
Ja.
Hilft dir das weiter?
Das hilft mir weiter. Perfekt. Dann ist die Frage ja schon beantwortet.
Das heißt, was kann das Teil?
Ja, Controller-Daten senden.
Und dann will der andere Geschichten steuern.
Ja, alle Parameter von einem Gerät, die per CC zugriffbereit sind.
Ja. Jo, das war's von meiner Seite aus. Achso, das Ticketing ist gestartet für die Studioszene, für die LeadCon und die AVCon. Aktuell gibt's das Rockets Starter Special, bei dem ihr 57 Euro spart auf das 3-Tage-Ticket. Also es kostet dann 78 Euro statt 145, glaube ich, oder 135. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Tickets gibt es unter leadcon.com/Tickets und weitere Infos zur Studioszene und zum Programm findet ihr dann in Kürze, würde ich sagen.
Sehr nice. So, dann haben wir
Gear
noch
Corner.
Einen roten
Machen
Umschlag.
Wir ganz schnell.
Ja, ganz schnell, genau. Das war anscheinend jetzt so die Woche der DAW-Updates. Gab ja so ein paar. Unter anderem fangen wir an mit Studio One 7.2 ist jetzt draußen. Kurz die neuen Highlights. Also es gibt ein neues Softwareinstrument dabei mit dem Namen Sub-Zero Bass, was vor allen Dingen, wie der Name sagt, ja, für Bässe gedacht ist. Es gibt einen neuen Tuner da drin. Es gibt diverse Workflow-Verbesserungen, wie beispielsweise die Post-Roll für Auto-Punch-Unterstützung für einen Fußschalter. Krasses Ding, aber cool. Und so weiter wie alles Detailverbesserungen, ne? Wie man das so kennt. Was ich persönlich am interessantesten finde, ist die Unterstützung von ARM-Prozessoren unter Windows. Das ist nämlich ja was jetzt hoffentlich im Laufe entweder noch diesen Jahres oder nächsten Jahres kommt, dass ARM für Windows halt immer interessanter wird. Da ist ja Steinberg mit Cubase und Nuendo schon fleißig dabei. Und wenn jetzt Studio One nachzieht und hoffentlich auch alle anderen DAW-Hersteller, dann könnte dieser Markt immer interessanter werden. Und wenn dann Microsoft wirklich ASIO fest in Windows einbaut, dann haben wir da demnächst vielleicht Konkurrenz zu MacBox. Was ich sehr begrüßen würde.
Ja. Und MacBook ist auch schon ein guter Übergang zum nächsten Update, ne? Es gab ein neues Logic Pro Update für macOS und viele Features sind da jetzt auch für das iPad tatsächlich erhältlich. Ich fand, für mich ist, glaube ich, das coolste Update ist der Pro Stem Splitter, also quasi, wo man sich die einzelnen Stems dann halt aus einem Track separieren kann. Mhm. Da gab es früher nur Bass, Drums, was gab's noch? Vocals und dann gab es halt Other, glaube ich, ne? Mhm. Und jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass er das dann doch in Keys und in Gitarre oder so trennt. Und ich glaube, es gibt noch ein paar andere neue Features. Hast du es angeguckt?
Du, ich bin kein Logic-User.
Na, guckt euch das doch mal an. Ich merke auch, er hat hier gerade in meinem Skript hat er hier viele Sachen gar nicht mit reingepackt. Es gibt auf jeden Fall auch super viele neue Sounds, wo ich immer wieder sage, ey, guck doch mal rein in die Logic Pro Library, was da an Sounds drin ist, ist einfach wirklich unglaublich. Ich frage mich, wieso ihr alles Blythe nutzt. Genau. Dann gibt es noch ein Ableton 12 Update. Also ein Ableton, also ein Live-Update auf die 12er Version, aber ich habe davon gar keine Ahnung. Du?
Tatsächlich auch nicht, nee. Also, es gibt ein neues Ableton-Update, ist angekündigt worden, aber die Details kann ich dir gerade nicht viel zu sagen. Ich wollte noch ganz kurz einen Diss zu Logic loslassen. Das Einzige, wo ich Logic-Kontakt habe, dann höre ich auf damit, ist, wenn ich mal wieder von den Kollegen aus der Entwicklung höre, dass irgendwas unter AU in Logic nicht funktioniert, aber unter allen anderen DAWs. Es ist immer Logic. Ich weiß nicht, warum.
Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich glaube, mein Dings ist wieder abgeschmiert. Kann das sein?
Nee, also es knackt die ganze Zeit durch. Ansonsten.
Okay.
Ja.
Naja, im Podcast ist es ja Gott sei Dank nicht zu hören.
Richtig.
Im Livestream.
So.
Jo, dann würde ich sagen, man sagt zu, oder?
Ja, genau. Wir können schön auf einem Logic bzw. Apple Dis enden. Damit haben wir dann unsere Aufgabe erfüllt. Oder zumindest ich meinen Teil. Und der Kollege möchte auch nicht so ganz dagegen. Also, du hast heute nicht gegen Windows gedisst. Wie kommt das?
Keine Zeit.
Ach so, okay.
Ich bin seit irgendwie 3:30 wieder wach.
Ja gut, nee, dann.
Ich bin auch unterwegs. Ich bin schon in Rock am Ring-Stimmung.
Oh. Aber wann ist denn das?
Jetzt am Wochenende.
Oh krass.
Ich hab's nicht mitgekriegt. Morgen früh fahre ich hin.
Okay.
Und dann setze ich mich 3 Tage in den nassen Regen. Ach, sind Slipknot sind da. Beatsteaks. Dann hier Bring Me the Horizon. Mhm. Biffy Clyro. Mhm. Also es sind nicht so viele Bands da wie beim letzten Mal, also im letzten Jahr, die ich cool finde, aber es ist auch einfach irgendwie so dieses Happening und dann das Abhängen mit Freunden, mit gewissen Kaltgetränken oder halt auch warm.
Was wird dein Highlight? Also welchen Auftritt freust du dich am meisten?
Mein Highlight sind Rise Against und A Day to Remember. Zwei Bands, ja.
Okay.
Das sind meine Highlights.
Rise Against haben doch ein neues Album jetzt demnächst am Start, oder? Oder haben sie schon?
Genau, ich glaube, haben sie schon, ja. Aber ich, ja, die alten Sachen feiere ich natürlich hart ab.
Okay. Ja, cool, da hast du schon mal viel Spaß, ne? Dann,
danke dir.
Ist das ja vielleicht eines der Highlights, die wir beim nächsten Mal besprechen. Aber
bestimmt.
Bis das soweit ist, erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Andreas, dass er uns hier so Einblicke in die Plugin-Entwicklung des Dynacues gegeben hat. Wer ist denn in 2 Wochen dabei?
Nächstes Mal sind Moritz wieder dabei von Lewitt und der Philipp. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sein Channel heißt. Heißt das Abmischen? Besser abmischen oder so. Auf jeden Fall Moritz und Philipp sind dabei und wir sprechen über Mixing-Tools.
Sehr gut. Bis dahin würde ich sagen, fahrt ihr entweder zu Rock am Ring oder macht irgendwas anderes. Bleibt auf jeden Fall gesund, habt Spaß. Wir sehen uns in 2 Wochen. Macht's gut und tschüss.
Ciao.